Das Thema von heute Morgen soll lauten: Halte deinen Glauben frisch. Halte deinen Glauben frisch. Was wir von Glaubensmenschen lernen können. Es war im Jahre 1982, nein, genau vor 37,5 Jahren, da lebte ich, Siegfried Kozonik, da lebte ich für 3 Monate in London. Das war für mich eine ganz besondere Zeit. Jung an Jahren versuchte ich, die Stadt unsicher zu machen, und ich hatte versucht, alle möglichen historischen Stätten in London, von denen ich durch meinen Lieblingslehrer, Professor Dr. Ludwig Rott, im Kirchengeschichtsunterricht gehört hatte, zu besuchen. So machte ich mich also auf. An einem Tag besuchte ich dann das Haus in der Aldergate Street in London, in dem der große Erweckungsmann John Wesley am 24. Mai 1738 zum lebendigen Glauben kam. Danach besuchte ich dann das Grab des berühmten Kesselflickers John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert. Und eines Sonntags morgens wache ich auf und ich sage, jetzt will ich endlich mal dahin, wo ich immer schon hin wollte. Ich bin nämlich zum weltberühmten Spurgeon Tabernacle gefahren. Vielleicht habt ihr da schon von gehört. In dem früher weltbekannten Gebäude hatte der begnadigte Laienprediger Charles Haddon Spurgeon an jedem Sonntag zweimal zu 6.000 Menschen gepredigt. Wie viel hatte ich in meinem Leben schon in den jungen Jahren, damals war ich ungefähr 25, wie viel hatte ich schon von dem jungen Charles Spurgeon gehört bis zu dem Tage? Sein Ruf war bis nach Celle und Wienhausen gelangt. Endlich stand ich nun vor diesem mächtigen Gebäude in London mit den 6 riesigen Säulen. Welch ein historischer Moment, dachte ich, als ich vor dem Gebäude stand. Aber wie sehr, wie völlig perplex war ich, als ich in den Gottesdienstraum dieses großen Gebäudes kam. Wie verwirrt war ich als junger Mensch, als ich feststellen musste, dass man aus dem riesigen Raum mit 6.000 Plätzen einen kleinen Miniraum mit 300 bis 500 Plätzen gemacht hatte. Und dann kam an diesem Sonntagmorgen der damals eingeteilte Prediger auf die Kanzel. Schon nach ein paar Sätzen wusste ich, und es war mir alles klar, warum jetzt nur noch so wenige Leute in dieses große Gotteshaus hineinkamen. Mir war jetzt klar, warum man aus einem Raum, der einst Tausende von Gottesdienstbesuchern Raum gab, ein kleines Räumlein mit ein paar hundert Plätzen machte. Nichts, aber auch gar nichts, war zu spüren von dem einstigen Geist jener Tage, als Charles Haddon Spurgeon die Massen erreichte. Was an diesem Tag auf mich und die wenigen übrig gebliebenen Zuhörer von der Kanzel herunterkam, war irgendein Grundsatzreferat, an dessen Inhalt ich mich nach 38 Jahren bei bestem Willen nicht mehr erinnern kann. Nur an eines kann ich mich erinnern, dass es eine schrecklich langweilige Sonntagspredigt war. Was an diesem Sonntag als Gottesdienst zu Ende war und ein Gottesdienstbesucher merkte, dass ich ein Ausländer war, dass ich kein normaler Gast war, dass ich auch noch ein Deutscher war, lud er mich, natürlich in Englisch, zu einem Rundgang in dem Gebäude ein. Jener liebenswürdige Mann führte mich dann in einen ganz bestimmten Raum. Ich wusste nicht, welcher Raum es war, aber vielleicht war es jener Raum, der ehemalige Heizungsraum dieser berühmten Kirche. Dieser Raum musste sich unmittelbar unter der alten Kanzel des legendären Predigers Charles Spurgeon befunden haben. Was zu Spurgeons Zeiten dort in jenem Kellerraum aber die Kraft war, die den oberen großen Gottesdienstraum anheizte, waren nicht Kohlen, war kein Holz, war kein Öl, war kein Gas. Es waren viele seiner eigenen Gemeindeglieder, die sich dort während des Gottesdienstes versammelt hatten, in den unteren Räumen. Die Beter, die Gemeindeglieder, die gebetet haben in jenem Keller, die sorgten dafür, dass oben im Gottesdienstraum das Feuer des Heiligen Geistes den Prediger und die 6000 Zuhörer in Gang setzten. Die Gebete der Gläubigen in jenem Keller unterhalb der Kanzel waren es, die dazu beitrugen, dass Gott den Laienprediger Charles Haddon Spurgeon auf der Kanzel mächtig gebrauchen konnte. Es muss so gewesen sein, dass selbst Charles Spurgeon nicht immer sofort auf der Kanzel in Gang kam. Weil er das merkte, stampfte er mit den Füßen herum. Und in den unteren Kellerräumen, die genau da unter seiner Kanzel waren, wussten die Leute, wir müssen mehr Stoff geben, wir müssen beten. Er kommt da oben nicht so richtig in die Strümpfe. Und dann beteten sie noch mehr, dass Charles richtig in Gang kommt und die Massen erreicht. Und dann geschah es eigentlich jedes Mal, dass langsam aber sicher und manches Mal auch innerhalb einer Sekunde er ergriffen wurde von der Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes den ganzen Raum umhüllte und die Menschen an seinen Lippen hingen. Und er ohne Mikrofon von 6000 Leuten klar und deutlich gehört wurde. Doch diese gute Gewohnheit hatte man 1982 nicht mehr in dieser einst so gesegneten Gemeinde. Aus dem Raum, der einst die Geburtswiege so vieler göttlicher Wunder war, genau dieser Raum war es wohl, aus dem man irgendwann ein kleines Museum gemacht hatte. Und hier hinein hatte mich jener Mann geführt. Voller Stolz und womöglich mit geschwollener Brust zeigte mir jener nun doch sehr freundliche Herr ein damals mit etwas schwacher Technik aufgenommenes Bild von dem berühmten Spurgeon. Und eine Bibel konnte man sehen in dem Raum. Das ist die Bibel von Mr. Spurgeon, sagte er mir wohl. Und ich weiß nach 38 Jahren nicht mehr, was er mir noch alles zeigte. Aber es waren eine ganze Menge Reliquien, die ich an jenem Spätvormittag des Sonntages weiterhin zu Gesicht bekam. Nie werde ich diesen Tag vergessen in meinem Leben. Und so oft dachte ich schon, wie viele Städten, wie viele Orte, wie viele Häuser, in denen Gott einst gewaltig gewirkt hat, sind heute nur noch Museen, irgendwelche Ruinen, die an einstige gesegnete Tage erinnern. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir irgendwann nur noch Predigtkassetten und aufgeschriebene Predigten einst unter uns wandelnder, gesegneter Leute hören und lesen. Stattdessen möge Gott es doch schenken, dass wir auch in unserem Land immer wieder beschenkt werden mit Menschen, die uns das Brot des Lebens servieren können. Brot, das die Menschen unserer Tage speist zum ewigen Leben. Liebe Geschwister, wir alle kennen die geistliche Not unserer Tage. Und ich denke, wir alle leiden doch auch darunter. Wie kann unser Dienst für Jesus wieder frischer werden? Wie können wir fruchtbarer werden für Jesus? Das sind echte Fragen, die wir haben, die jedes ernste Gotteskind hat, die wir im Missionswerk Bruderhand haben und die ihr vielleicht auch habt. Ich möchte gleich zu Beginn etwas sagen. Jesus ist derselbe gestern und heute und für immer. Jesus hat sich nicht verändert. Schon im Alten Testament heißt es, ich, der Herr, ich ändere mich nicht. Was Gott einst tun konnte, das kann er an jedem Ort, zu jeder Zeit wiederholen. Ich möchte mit euch heute gemeinsam die Bibel studieren oder in die Bibel hineinschauen, um zu sehen, wie Gott in biblischen Zeiten Menschen gebrauchte, um Großes zu bewirken. Stellen wir uns dabei immer wieder auch die Frage, was waren denn das für Menschen? Was zeichnete diese Menschen denn aus? Danach wollen wir vielleicht kurz auch einen Blick in die Kirchengeschichte machen und dann vielleicht daraus lernen, was können wir heute machen? Zuerst ein paar ermutigende Worte aus der Bibel. Im Jakobusbrief Kapitel 5, Vers 17 und 18 lesen wir, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, Elia war ein Mensch wie wir und er betete nur ein Gebet, dass es nicht regnete und es regnete tatsächlich nicht 3,5 Jahre. Und er betete noch einmal ein Gebet nach 3,5 Jahren und der Himmel gab Regen. Elia war ein Mensch wie wir. Diesen Vers möchte ich voranstellen, damit wir nicht etwa denken, na, die Menschen, die jetzt erwähnt werden, das sind so große Leute, an die kommen wir gar nicht heran. Die können für uns gar keine Vorbilder sein. Aber dafür ist die Bibel nicht geschrieben worden, um uns zu entmutigen, sondern um uns zu ermutigen. Die Bibel ist der Bericht der großen Taten Gottes und deshalb der großen Taten von einfachen Menschen. Es ist der Bericht darüber, wie der große Gott kleine und auch sündige Menschen gebraucht, um große Dinge zu tun. Berichte darüber, wie diese Menschen Großes vollbringen, weil sie an einen großen, erbarmenden, lebendigen Gott glaubten. Die Menschen, von denen wir lesen, sie berührten mit ihren Gebeten und Bitten mächtig den Arm Gottes und kriegten Gott herum, das zu tun, wofür sie gebetet hatten. Beginnen wir heute Morgen, ein bisschen chronologisch, beginnen wir mit Abraham. Was war Abraham für ein Mann? Gott redete mit Abraham, mit diesem Mann, anscheinend wie mit einem Freund. Und Abraham redete mit Gott, als wenn er mit einem sichtbaren Freund redete. Durch das Beten Abrahams ließ Gott sich umstimmen und sein Handeln an Menschen tatsächlich verändern. Durch Abrahams Gebete hatte Gott Pläne, die er schon festgemacht hatte, Pläne, die Gott für Gott festlagen, die hatte er kurz vor seiner Ausführung aufgrund der Gebete von Abraham verändert oder sogar verworfen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir ebenfalls Freunde Gottes. Lieber Zuhörer, bist du ein Kind Gottes? Wenn du Jesus Christus im Glauben angenommen hast, dann lebt Jesus in dir, dann bist du ein Kind Gottes. Und dann bist du auch ein Freund Gottes. Gott ist dein Freund. Manchmal haben wir so ein bisschen Misstrauen und denken, na, bin ich wirklich ein Freund Gottes? Kann ich ein Freund Gottes sein? Wer Jesus im Glauben in sein Leben hineingeholt hat, der ist nun ein Kind des Vaters im Himmel. Und wir können genauso wie Abraham mit Gott reden, als wäre Gott unser leiblicher Vater oder unser leiblicher Freund. Liebe Freunde, diese Entdeckung machte ich eigentlich erst Jahre nach meiner Bekehrung zu Jesus Christus. Jahrelang hatte ich gedacht, wie kann ich ein Freund Gottes sein, wenn Jesus in mir lebt? Ich hatte immer gedacht, naja, ich habe Vergebung, aber mehr nicht. Nach Jahren verstand ich erst, Gott ist gar nicht genervt, wenn ich mit allem, was ich habe, zu ihm komme. Er freut sich sogar, wenn ich zu ihm komme. Er fühlt sich geehrt, so wie ich mich geehrt fühlte, wenn meine Kinder mit ihren Problemen und Fragen zu mir kamen, zu ihrem Vater kamen. Wie dumm bin ich, wenn ich Jesus nicht alles sage, was mir auf dem Herzen liegt. Lieber Zuhörer, ich kann Jesus alles sagen, alles, alles. Und er möchte mir in jeder Situation irgendwie helfen. Aber ich muss auch wirklich zu ihm kommen. Ich muss mich vertrauensvoll an Jesus wenden. Sonst steht er draußen vor der Tür. Ich habe mir sagen lassen, oder ich habe es gelesen vor Jahren, die Gebetszeit der deutschen Durchschnittschristen, der Christen in Deutschland, beträgt 3 Minuten am Tag. Christen beten 3 Minuten am Tag, obwohl sie 24 Stunden Zeit haben. Was für dumme Leute sind wir eigentlich, wenn wir als Gotteskinder nur 3 Minuten am Tag beten und uns mit Gott beschäftigen. Jesus hat gesagt, wer bittet, der empfängt. Wer klopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Das sind große Einladungen an uns, im Gebet zu Jesus zu kommen und vor allem auch zu erwarten, dass Gott dann in Bewegung kommt, wenn wir beten. Und hören wir bitte auf zu erwarten, dass Gott uns etwas Schlechtes gibt, wenn wir um etwas Gutes bitten. Manche Theologen sagen uns das ja ständig, dass uns das gut tut, wenn wir das gar nicht bekommen, wofür wir gebetet haben, sondern dass wir dann etwas ganz anderes bekommen. Finde ich aber gar nicht in der Bibel. Wenn ich um etwas bitte, dann bekomme ich doch nicht etwas Schlechtes. Lest mal den Text weiter in der Bibel. Warum sollte Gott mir ein schrottiges Auto geben, wenn ich für ein funktionierendes, für ein schönes Auto gebetet habe? Dadurch wird doch Gott nicht verherrlicht, oder? Ich danke doch Gott, wenn ich ein vernünftiges Auto bekommen habe und nicht ein schrottiges Auto. Was ist das für eine komische Theologie, die wir da den Leuten sagen manches Mal? Abraham betete konkret um Dinge. Und Abraham hat das bekommen, wofür er gebetet hat und nicht irgendetwas anderes. Nichts Nebulöses, wo er lange nachdenken müsste, was denn Gott damit eigentlich nur zu sagen hätte. Nicht irgendetwas, wofür er gar nicht gebetet hatte, sondern Abraham bekam das, wofür er gebetet hatte, ganz genau das. So real ist Gott. So real möchte Gott Gebete erhören. So real möchte Gott mit uns reden und handeln. Gott möchte doch nicht mit uns herumspielen und uns ärgern. Er möchte uns Gutes tun. Wenn ich um einen Stuhl bete, dann erwarte ich, dass ich einen Stuhl von Gott bekomme und nicht eine komische Matratze. So beteten damals die Männer und Frauen Gottes. Sie beteten konkret um etwas, weil sie es genau brauchten und Gott hat es ihnen gegeben und nicht irgendetwas anderes. Das ist mir so wichtig, das heute Morgen auch nochmal zu betonen. Dass wir glaubensvolle Beter sind und in unserem Gebeten erwarten, dass Gott wirklich auch hört. Wozu bete ich denn dann überhaupt? Wozu gehe ich denn in eine Gebetsstunde? Dann kann ich mich auch auf den Sessel setzen und was anderes machen. Aber ich gehe zu einer Gebetsstunde, weil ich will, dass Gott seinen Arm bewegt und das tut, was ich ihm sage. Darf man so über Gott reden, wie ich gerade jetzt rede? Ich glaube, ja. Ich glaube, das brauchen wir in unserem Jahrhundert. Es gibt so viele Nöte. Sagen wir sie Gott und er will sie ändern und nicht irgendetwas machen, was wir gar nicht brauchen. Abraham betete konkret um Dinge und sie wurden ihm konkret gegeben. Abraham wusste anscheinend, wie man richtig betet. Und das hatte Abraham ausgenutzt. Er schaute sich die Sterne an des Nachts und sagt, der du die Sterne gemacht hast, der wusste ja noch gar nichts von 10 Oktillionen Sternen, noch gar nicht, er sah ja nur 3.000 bis 5.000 Sterne. Aber er wusste, dass das Riesendinger sein müssen, ganz weit weg. Und er sagte, der du die Sterne gemacht hast, du bist fähig, auch das zu geben, worum ich dich jetzt in diesem Augenblick bete, bitte. Durch diesen Glauben an einen großen und vor allem an einen großzügigen und nicht knausrigen Gott hatte Abraham große Dinge erlebt. Abrahams ständiger Umgang mit Gott machte ihn sensibel für das einfache Reden Gottes im Alltag, am Tag und auch in der Nacht. Gott konnte sich mit ihm 24 Stunden unterhalten. Abraham war immer geistesgegenwärtig. Sein Handy war niemals auf stumm geschaltet. Und deshalb konnte Gott ihn zu allen Zeiten erreichen und Abraham konnte Gott erreichen. Zu jeder Zeit, mit jedem Anliegen. Nach Jahren kannte Abraham Gott wahrscheinlich mehr und mehr. Er kannte den Charakter Gottes. Er kannte das Wesen Gottes. Abraham kannte das Herz Gottes. Abraham wusste, wie Gott funktioniert. Er wusste, auf was Gott reagiert und wie er reagiert. Mit dem Wissen über Gott und dem Charakter Gottes hat Abraham gehandelt und gewuchert. Durch das Wissen über Gott hatte Abraham Macht über Gott. Na, darf man so als Christ reden? Macht über Gott? Das wollte Gott doch. Dass wir ihn endlich um diese großen Dinge bitten. Das hört sich für uns fromme Leute manchmal komisch an, aber ich glaube, es ist wirklich so. Er bemächtigte sich Gott und Gott sagte, endlich machst du es. Endlich bittest du nicht nur für irgend so einen Kram, sondern um große Dinge. Ich lasse den Satz so stehen. Durch das Wissen über Gott hatte Abraham Macht über Gott. Und Gott gefiel das. Weil Abraham wusste, wie Gott ist, darum konnte Abraham auch Gott herumkriegen. Er wusste, Gott ist barmherzig. Und darum hat er gesagt, Moment, du hast gesagt, du bist barmherzig. Du wirst doch wohl jetzt nicht in Sodom und Gomorra, wenn da noch 90 Leute sind, dreinschlagen. In Momenten des Zornes Gottes konnte Abraham Gott mit dem eigenen Charakter konfrontieren. Abraham war mutig genug, Gott an sein eigenes Wesen zu erinnern. Bei seiner Fürbitte für Sodom und Gomorra erhielt Abraham jedes Mal hundertprozentig das, wofür er gebetet hatte. Abraham hörte leider ein paar Minuten zu früh auf. Vielleicht. Vielleicht hätte Gott noch mehr getan. Vielleicht hätte Gott sich noch mehr erweichen lassen, wenn Abraham noch weiter gebetet hätte. Die nächste Person, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist Jakob. Bis zum bekannten Erlebnis am Jabok, ich habe ja meistens Christen von euch vor mir, ihr wisst ja, was da passiert ist, bis an dem Punkt, als Gott ihn mit ihm kämpfte und als Gott ihn dann mächtig segnete, bis zu diesem Augenblick war Jakob ein großes Schlitzohr, ein Betrüger. Er übervorteilte seinen Bruder und belog seinen Vater. Kann Gott solche schlechten Menschen gebrauchen? Kann Gott aus einem Betrüger und Schlitzohr einen Glaubensmann Glaubensmänner und Glaubensfrauen machen? Kann Gott also auch aus dir und aus mir Glaubensmenschen machen? Kann Gott je aus dir einen Gottesmann machen? Kann Gott je aus dir eine Glaubensfrau machen? Ja! Warum konnte Gott aus diesem Mann, aus diesem schwierigen Mann Jakob, der so viele Fehler hatte, so viele Schwächen hatte, einen Mann Gottes machen? Nicht, weil er perfekt war wie andere, sondern weil Jakob eines wollte. Er war erpicht auf den Segen Gottes. Egal auf welchem Wege ich den Segen Gottes kriegen kann, ich will ihn haben, sagte er. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und dieser Satz gefiel Gott. Auf den Satz wollte Gott hören. Und der in der Fülle lebt und die Fülle hat, hat ihm die ganze Fülle gegeben. Und er gibt sie uns, einem jeden von uns, ohne uns Vorhaltungen zu machen. Lest mal Jakobus Kapitel 1. Und jetzt kommt etwas ganz Gemeines. Esau, sein Bruder, war anscheinend kein Betrüger. Er war kein Betrüger wie sein Bruder Jakob. Er war ein rechtschaffender Mann, fleißig, aber er hat nie den Segen Gottes erlebt wie sein Bruder. Er sagte nämlich nicht, segne mich. Er war nicht erpicht auf den Segen Gottes. Und jetzt lese ich etwas ganz Gemeines. In Malachi 1, Vers 2 und 3 steht, ich habe Jakob geliebt und Esau habe ich gehasst. Das sind ernste Worte an uns, auch an uns deutsche Gemeinde, die wir so fleißig und so perfekt sind und gar nicht damit rechnen, dass Gott noch etwas tun kann in unserem Land. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dieser Satz gefiel Gott. Und darum konnte er ihn mächtig segnen. Liebe Zuhörer, manche Menschen erleben vor ihrer Erhöhung aber erst einmal eine Erniedrigung. Und meistens ist es so. Und das hatte Jakob mehr als genug erlebt. 20 Jahre oder 21 Jahre sogar wurde der einstige Betrüger selbst immer wieder betrogen und belogen. Aber jetzt war genug. Jetzt wollte er gesegnet werden. Lieber Freund, vielleicht hat Gott dich in den letzten Jahren immer wieder zerbrochen. Und du standest immer wieder kurz davor, dass Gott dich irgendwie segnet. Vielleicht bist du jetzt endlich, hoffentlich, an den Punkt gekommen, wo Gott seinen Segen auf dich schütten möchte. Und weißt du warum? Weil wir ihn brauchen als Gemeinden, weil ich ihn brauche als Missionsleiter der Bruderhand, weil ich noch so viel studiert haben kann, noch so viel Bibelschulwissen haben kann, Griechisch, Hebräisch, 1000 Bücher gelesen. Das hilft mir nichts, wenn Gottes Segen nicht dabei ist. Gott will ihn uns geben, wie auch immer, was immer das auch sein mag. Weil wir ihn brauchen. Gott möchte uns als christliche Gemeinden segnen. Mehr segnen als bisher. Mehr Kraft geben, mehr Glauben geben, mehr Freude schenken, mehr Vision für Hannover schenken oder was auch immer. Weißt du warum? Weil Jesus sich Hannover anschaut. Ich bin heute Morgen durch Hannover gefahren und dann habe ich sie wieder gesehen, diese Menschen an den Straßen, an den Fußgängerampeln und so weiter, die Jesus brauchen. Denen geht Jesus nach. Über die weint er, weil die christlichen Gemeinden sich bemühen, aber irgendwie Was sind wir schon in Hannover? Man kennt uns gar nicht. Hätte ich in dieser Gertrud-Bäuming-Straße gefragt, wo ist denn die Arche-Gemeinde, dann hätte mir keiner sagen können, wo die ist. Warum ist das denn so? Warum weiß Hannover nicht, wo diese Gertrud-Gleising-Straße, heißt sie, ne, ist, wo die berühmte Arche ist? Warum sind hier noch so viele Plätze frei? Was ist hier los in Hannover? Gott möchte, er möchte seinen Segen einfach schenken. Nicht um uns, damit wir ein schöneres Gefühl haben. Und wie oft haben wir das einfach vertauscht? Sondern mehr Kraft, damit wir die Menschen in Hannover erreichen oder wo du herkommst, aus Garbsen oder wo. Gott möchte die verlorene Menschheit erreichen. Lieber Zuhörer, wir haben in unseren Gemeinden Jahrzehnte über Zerbruch gesprochen. Aber wir haben zu wenig über den Segen gesprochen, der nach dem Zerbruch kommen soll. Ich lese den Satz nochmal vor. Wir haben in unseren deutschen Gemeinden Jahrzehnte über Zerbruch gesprochen. Und das ist ja auch alles richtig. Es wurde ja alles richtig gemacht. Aber wir haben zu wenig oder zu selten über den Segen gesprochen, der nach dem Zerbruch kommen soll. Ja, warum zerbricht denn Gott das Gefäß? Damit das Öl rauskommt. Doch nicht immer nur noch Zerbruch und noch Zerbruch. Und am Ende schmeißen wir alles hin und sagen, Gott hat mir nicht geholfen. Solche Menschen kenne ich auch. Es soll nämlich nicht beim Zerbruch bleiben, sondern es soll zu einer neuen Identität kommen. Bei Jakob kam es nach dem Zerbruch zu einer neuen Identität. Ziel des Zerbruches ist es, zu neuen Segnungen, zu neuer Stärke zu kommen. Aus Jakob, dem Betrüger und dem Betrogenen, wurde nun Israel, Gotteskämpfer. Aber nicht einer, der ständig für Gott kämpft, sondern durch den Gott jetzt kämpft, für den jetzt Gott kämpft, den Gott jetzt mächtig gebrauchen konnte. Mehr als vorher. Derselbe Mann. Mit denselben Schuhen, mit derselben Hose oder was die da anhatten. Mit demselben Bart, mit denselben Haaren. Der jahrelang irgendwo auch gläubig war, aber kein Segen war. Der wurde nun gesegnet. Weil er merkte, jetzt muss nicht mehr ich mich anstrengen, sondern jetzt schiebt Gott mich. Jetzt kommt das, was Gott mir vor Jahren oder Jahrzehnten irgendwie klar gemacht hat, zur Realität. Jetzt erlebe ich das, was ich immer geglaubt habe. Und jetzt hat es seine Auswirkungen. Kommen wir nun zu dem größten Gottesmann des Alten Testamentes, zu Mose. Ein ähnlicher Fall wie Abraham. Der Herr redete mit Mose und von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet, also so ähnlich auch wieder. Mose kannte Gott ähnlich wie Abraham Gott kannte. Mose war ebenfalls, wie Abraham und noch viel mehr, fähig, Gott in seinem Reden zu unterbrechen. Und Gott unterbrach tatsächlich seine Rede. Durch die Kenntnis Gottes, dadurch, dass er Gott kannte, war er wie Abraham fähig, Gott umzustimmen. Und Gott änderte sein geplantes Vorhaben. Lest mal so ein paar Bibelstellen. Denn auch Mose hatte zu Gott gesagt, hattest du mir nicht letzte Woche gesagt, dass du barmherzig und geduldig bist, langsam zum Zorn? Willst du jetzt reinschlagen und dein Volk umbringen? Und Mose beeinflusste durch ein einziges Gebet das ewige Geschick des Volkes Gottes und vielleicht das ewige Geschick der gesamten Menschheit und deines und meines Lebens. Lieber Freund, ich frage hier einmal, ich darf das ja hier, ne? Ihr könnt mich ja nachher runterholen hier von der Kanzel. Für was beten wir eigentlich in unseren Gebetsstunden? Wie oft habe ich in unseren Gebetsstunden schon gelitten? Beten wir in unseren Gebetsstunden nur, dass Tante Hermine endlich ihren Schnupfen wieder los wird? Ist das alles, was wir zu beten haben? Entschuldigt bitte, aber manchmal sind unsere Gebetsstunden schrecklich. Ich glaube, manchmal weint Gott auch über unsere Gebete und unsere Gebetsversammlungen. Was für Anliegen bringen wir Gott eigentlich da? Freunde, Gott hat ein Anliegen, ein ganz großes Anliegen, dass Hannover zum Glauben kommt, dass die Menschen in Hannover zum Glauben kommen. Er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass jedermann zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und alle gerettet werden. Alle. Meine lieben Freunde, wenn wir für verlorene Menschen beten, dann haben wir Gott auf unserer Seite. Besonders wenn wir verlorene Menschen beten, dann dürfen wir damit rechnen, dass er übernatürlich irgendwie eingreift. Und das habe ich in meinem Dienst immer wieder erlebt. Das übernatürliche Eingreifen Gottes vom Himmel herunter auf die Erde. Und ich habe Dinge erlebt, wo ich sagen kann, dies kann ich nicht hinkriegen. Das muss Gott hingekriegt haben. Da muss Gott eingegriffen haben. Wenden wir uns jetzt noch einer Person zu, des Alten Testamentes, der Person Jabez. Jabez. In den ersten 9 Kapiteln des ersten Chronikbuches lesen wir von unmöglichen Namen, die wir kaum aussprechen können. Hunderte von Namen. Der ganze Stammbau von Israel wird aufgezählt. Und irgendwann mittendrin im 4. Kapitel gibt es so einen Satz oder zwei Verse. Und dann geht es gleich wieder weiter. Da wird ein Mann beschrieben. Jabez. Und Jabez ist eine Demonstration dafür, welchen Wert eine und welche gewaltigen Auswirkungen Gebete haben können. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, und ich frage mich, haben die anderen Gott nicht angerufen? Haben die anderen nicht angerufen? Warum ist hier so ein unbekannter Mann, Jabez, mittendrin in diesem riesigen Kapitel, 9 Kapiteln, Stammbaum, kaum die Namen zu lesen, plötzlich heißt es, aber Jabez, mittendrin, rief den Namen des Herrn an und sprach, ach, dass du mich segnetest. Ich will ein Gesegneter sein. Ach, oh, so als wenn, ja, tu nur mal was. Und dass du meine Grenzen mehrtest und deine Hand auf mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel trifft. Und Gott ließ kommen, was er bat. Segen, wie auch immer, also Geschenk Gottes. Zuwendung Gottes, Segen heißt ja Zuwendung Gottes. Kann 1000 Dinge können das sein. Aber das, was er wahrscheinlich gerade brauchte. Erweiterung der Grenzen. Betet mal, dass Gott euch Erweiterung schenkt, der Grenzen. Dass die Leute, wenn ich da hinten in der falschen Straße frage, wo ist denn die Arche? Ach, das ist die tolle Gemeinde. Da, boah. Die ist ganz berühmt in Hannover. Da gehen 3000 Leute hin. Die mussten jetzt ganz neu hier außerhalb von Hannover bauen hier. Erweiterung der Grenzen. Gottes Hand auf ihm. Nicht ich, sondern Gott. Ich schaue nur noch zu. Ich gucke über den Rücken von Jesus und gucke, was macht er gerade? Das ist ein Unterschied zu dem, was ich alles machen müsse. Ich folge ihm einfach und gucke hinterher, was Jesus alles so macht. Wünschen wir uns das auch? Wie schön wäre das, wenn wir Jesu Taten sehen könnten in Hannover. Und wir könnten zusehen. Und könnten sehen, wie Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Wisst ihr, wenn 1%, Hannover hat 532.000 Einwohner zurzeit. 1%. Betet mal für 1%. Und Bewahrung vor dem Übel. Dürfen wir so beten? Wie oft habe ich schon von Kanzeln gehört, dass wir das nicht tun dürfen? Er betete um Bewahrung vor Übel. Was habe ich schon erlebt für Bewahrungen? Ich wäre ja schon lange tot. Bin ich irgendwo in Marseille am Bahnhof und lande in irgendeiner komischen Straße, wo ich gar nicht hin wollte. Ich hatte ja kein Französisch und nichts da. Und mit einem Mal, boah. Ich dachte, die schlagen mich jetzt tot. Bewahrung vor dem Übel. Jetzt denk mal an jegliches Übel, was vielleicht in deinem Leben sein könnte. Irgendetwas. Was findest du blöd in deinem Leben? Herr Jesus, lass doch das mal endlich zu Ende sein. Das Leben des Jabez hatte nämlich ganz schrecklich angefangen. Seine Mutter hatte eine schreckliche, schmerzhafte Geburt und nannte das Kind dann Jabez, nämlich Schmerz. Viele Menschen geben sich mit dem Status quo zufrieden und sagen, das wird sowieso nichts. Es war schon immer so und es ist jetzt so und es wird immer so bleiben, es wird sich nie was verändern. Sie leben in Armut, in geistlicher Armut und sagen, Kismet. Sie sagen, Schicksal. Gott hat mir nicht mehr gegeben, also will Gott es auch nicht anders. Doch Jabez durchbrach diesen falschen Gedanken und diesen Fluch in seinem Leben. Was macht Jabez? Er ruft den Schöpfer Himmels und der Erden an. Mehr nicht. Und Gott ließ kommen und was er bat. Noch eine letzte Person. Hanna. Vor 3000 Jahren war es ganz schlimm, wenn eine Frau kein Kind bekam, verheiratet war und kein Kind bekam. Dazu noch die Häme und der Spott anderer Frauen, die in der Gegend wohnten. Hanna hatte das alles erlebt und sie war betrübt in ihrem Herzen, dass Gott sie nicht mehr beschenkte mit dem Segen, den doch andere Frauen auch erlebt hatten. Und vielleicht geht es auch dir so ähnlich, wie es Hanna geht. Du siehst andere um dich herum, wie sie gesegnet werden. Aber dein Leben scheint immer irgendwie mittelmäßig verlaufen zu sein. Der Segen, den du dir erwünscht hast, der ist nie gekommen. Wenn du traurig über diesen Zustand bist, dann ist das auch gut so. Bleib weiterhin traurig, aber Gott möchte dein zerbrochenes Herz segnen. Wenn wir mit zerbrochenem Herzen kommen, jetzt haben wir das Wort Zerbruch wieder, dann sind wir fähig und Gott ist fähig, uns zu segnen. Vorher ja nicht. Vorher wären wir stolze Hähne gewesen und wären rumgerannt und hätten alles auf unser Konto gebucht. Aber so sind wir schon längst gestorben. Wir sind aller Möglichkeiten gestorben und jetzt kann Gott endlich sein Werk tun. Hanna betet und Gott antwortet. Ihr kennt die Geschichte. Und was ist aus diesem einen Gebet geworden? Sie bekommt einen Sohn, aber nicht irgendeinen. Sie bekommt den großen Propheten, einen der größten Propheten aller Zeiten als Sohn, Samuel nämlich. Es ist erstaunenswert, was manche Menschen im Reich Gottes alles auf die Beine gestellt haben. An dem, was sie auf die Beine gestellt haben, ist zu sehen, dass das nicht Menschenwerk gewesen ist, sondern dass das Gotteswerk gewesen sein muss. Denn sie taten Menschen Unmögliches. Ich möchte nun einige Beispiele nennen von Menschen, denen es gelungen ist, aus wenig viel und aus geringen Anfängen Großes zu machen. Zuerst einmal Menschen, die ein großes Werk vollbracht haben. Ich meine nicht nur Werke Gottes, sondern ein Missionswerk, eine Gemeinde gegründet, ein Haus gebaut, ein Heim gebaut oder was auch immer. Einer der großen Männer lebte vor 250 Jahren. Es war August Hermann Francke aus Halle an der Saale. Was hatte dieser Mann nicht alles auf die Beine gestellt? Er hatte riesige Gebäude gebaut und hatte viele, viele Waisen damals schon aufgenommen und gefüttert oder gespeist. Und er hatte das europaweit damals bekannte Pädagogium gegründet, die erste Hochschule oder wie auch es auch immer nennen möchte. Übrigens, viele christliche Schulen sind August-Hermann-Franke-Schulen, so nennen die sich. Da kommt der ganze Gedanke eigentlich her, vor 250 Jahren. Obwohl er damals ein erfahrener Theologe und Pädagoge war, wusste er, dass seine Bildung allein nicht ausreichte. Er wusste, dass er 10-mal mehr erreichen würde, wenn er betet. Aber denken wir bloß nicht, dass ihm das Beten immer so einfach gefallen ist. Auch er war jeden Tag versucht zu sagen, schaffe ich nicht, ich habe genug zu tun. Er war nämlich einer, der sehr viel zu tun hatte. Aber er wusste, dass wenn er was Vernünftiges hinkriegen wollte, was auch nachhaltig ist, dann muss er, um seine von Gott geschenkte Vision durchzukriegen, um sie umzusetzen, wusste er, dass Gott irgendwie etwas tun musste. Und so war es bei August Hermann Francke vor 250 Jahren, dass er erst einmal, wenn er sich hinkniete, eine Stunde vor Gott knien musste und warten musste, bis der Heilige Geist ihn mit Glauben erfüllt. Bis es anfängt, irgendwie, ich weiß nicht wie er das so erlebt hatte. Und nach einer Stunde war die Gegenwart Gottes in seinem Gebetsraum so stark, dass er die Hörner des Altars anfasste und mit Gott redete. Er war also ins Allerheiligste hineingedrungen, nicht nur im Vorhof, wie die meisten Christen sich so bewegen, rumtänzeln und haben nie das Allerheiligste erlebt. Und da konnte er mit Gott gewaltige Taten vollbringen. Ein anderer Mensch, ein ähnlicher Mensch eigentlich, lebte viel später. Und den kennt ihr auch alle, der hieß Georg Müller. Aus Bristol, der ist geboren in Kroppenstedt. In Kroppenstedt, wisst ihr, wo Kroppenstedt ist? Das ist von hier aus ein Bogenschuss weit, gar nicht weit weg hier. Der hatte ja niemals große Reichtümer, aber er hatte allein durch den Glauben Gebäude gebaut für 2000 Menschen. Allein durch den Glauben ist es ihm gelungen, jeden Tag 2000 Menschen zu speisen. Und das 365 Tage lang. Aus dem Nichts entstanden und im Sichtbaren geoffenbart. Als drittes möchte ich den 1865 geborenen und 1955 verstorbenen Dr. John Mott nennen. John Mott, nicht John Stott, den wir auch alle noch kennengelernt haben, wir Älteren. John Mott, er war der Leiter des CVJM weltweit und er war ein großer Mann des Gebetes und des Glaubens und ihm war es auch gelungen, dass er hunderte von christlichen Gebäuden, CVJM-Häuser bauen konnte. Dazu gehört wirklich Glauben. Ein anderes Beispiel ist, das kennen wir alle noch, der Mann ist erst vor 27 Jahren gestorben, auch so ein Bogenschuss von hier entfernt, Heinrich Kemner, Pastor Heinrich Kemner war auch so ein Haudegen, so eine deutsche Eiche. Ich hatte so einige Begegnungen mit ihm, auch als ich noch gar kein Christ war und später umso mehr. Aber das war einer, der hat wirklich im Glauben sehr viel in Bewegung gesetzt. Seine großen Glaubenswagnisse haben ihn immer wieder auf die Knie gezwungen. Er hatte Großes für Gott gewagt und dann kam das Geld nicht und dann hatte er gejammert vor Gott und hat tagelang vor Gott gekniet und ihn auf seine Verheißung aufmerksam gemacht und gesagt, guck mal rein, lieber Heiland, was du gesagt hast in deinem Wort. Du wirst doch jetzt mich nicht enttäuschen. So hat es Corrie ten Boom und so haben es alle Gottesmenschen erlebt. Und er hatte ja Gewaltiges auch getan. Lieber Zuhörer, jetzt zum Schluss noch. Wie ist das mit unseren Predigern und Verkündigern? Gott möchte auch unsere Prediger und Verkündiger ausrüsten, damit das Wort Gottes kräftig und effektiv und lebendig an die Menschen von heute herankommt. Von dem bekannten Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, Charles Finney, wissen wir, dass er, wenn er abends predigen musste, nie wusste, was er abends sagen sollte. Er hatte dann manchmal 10 Stunden nur auf Knien gesessen, oder er kniete. Und dann erst, wenn er dann aufgerufen wurde, jetzt hören wir Mr. Charles Finney, und kommen Sie mal bitte nach vorne. Und dann ging er nach vorne, und als er nach vorne ging, mit einem Mal hatte er das Gefühl, Gott sagt ihm, schlag mal 1. Johannes 3, Vers 17 auf. Und dann las er das vor. Und während er das schon vorlas, war alles klar im Raum. Und dann kamen die Steine, die er runterwarf. Die schönen, die weichen Bälle oder was auch immer das war. Und Gott hat Gewaltiges getan durch diesen einfachen Mann, der auch gar kein richtiger Theologe eigentlich war. Übrigens habe ich dasselbe Phänomen auch gelesen von Charles Spurgeon. Also wir denken ja, das ist ja der legendäre Prediger des 19. Jahrhunderts von London, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, man könnte ja meinen, er hätte als begabter Prediger keine Mühe, so wie andere Leute schon am Donnerstagabend im Internet die Predigt zu veröffentlichen. Und wie oft hatte er sich das gewünscht? Vielleicht hat er oft gebetet, Herr Jesus, lass mich doch einmal am Freitagabend meine Predigt fertig haben. Aber Gott hat immer gesagt, nein, kriegst du nicht, erlaube ich dir nicht. Und dann hat er Gott hat ihn immer zappeln lassen, aber auch jedes Mal. Und wenn es dann 16 Uhr war, Samstagnachmittag, dann war er so, und er sagte, also wenn du jetzt nicht kommst und mir sagst, was ich zu sagen habe am Sonntag, dann muss ich vor 12.000 Leuten sprechen, dann gehst du, Jesus, dann gehst du auf die Kanzel und ich geh dort nicht hin. So hat er mit Jesus auch verhandelt. Darf man mit Jesus so reden? Ja, natürlich darf man das. Und dann irgendwann im großen Erbarmen, Gott hat ihn natürlich, er wusste ja schon von Anfang an, was am Sonntag gepredigt werden sollte, dann sagt er so, jetzt nachdem alle Dinge fehlgelaufen waren und die 20 Versuche, die er so in der Woche so gedacht hat, so Disposition und das könnte man, das wäre doch mal wichtig, man sollte doch mal über das und so weiter, hat Gott immer gesagt, jetzt. Und dann ging er, damit er in völliger Abhängigkeit von Gott ist, ging er auf die Kanzel. Und dann, wir sind ja noch am Samstagnachmittag, mit einmal sagt Gott so, mach doch mal Hebräer 3, Vers 4. Und dann, das ist es. Und dann, erstens, zweitens, drittens, bum, 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 Unterpunkt, bum, 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 bum. Und dann ging er mit diesen paar Blättern auf die Kanzel, ich habe sie mir gestern Abend nochmal angeschaut, die Kanzel, komisches Ding war das. Und dann hatte er 6.000 Zuhörer an seinen Lippen. Was war das denn? Noch einen Namen, den ihr alle kennt, der letztes Jahr 100 Jahre geworden wäre und gestorben ist, jetzt zum Schluss, Billy Graham, das Maschinengewehr Gottes. Von dem habe ich gehört, dass er kein Redner war. Er war ein ganz demütiger Mann und konnte nicht reden. Was ist das denn? Ich hatte ja mal darüber geschrieben, bei diesem Mann. Er hatte große Probleme, seinen Mund aufzumachen. Und doch war er auf der Kanzel immer das Maschinengewehr Gottes, wie man ihn so schön nannte. Um es der Nachwelt eindeutig klar zu machen, schreibt er in seiner Biografie, wie er einmal vor einer Versammlung mit 80.000 Zuhörern stand. Er sah die große Menge, er sah seinen komischen Zettel mit dem Manuskript und er sagte, ich kann nicht nach vorne gehen, ich habe nichts zu sagen. Alles dummes Zeugs, was hier steht. Keine Botschaft. Das letzte Lied kommt und er sagt, Boden öffne dich. Lass die Entrückung jetzt geschehen. Und nun hören wir Mr. Billy Graham. Und Billy Graham steht ganz geknickt, geht er zur Kanzel. Und als er dort steht, macht er seinen Mund auf und er hält die gewaltigste Predigt, die er in seinem ganzen Leben überhaupt jemals gehalten hatte. Und er brauchte sein Manuskript gar nicht so sehr. Und es kamen nur Worte der Gnade rüber. Und zigtausende von Menschen kamen zum Glauben. Liebe Freunde, zuletzt möchte ich jetzt noch den bekanntesten Protestanten aller Zeiten erwähnen, nämlich Martin Luther. Was hatte dieser Martin Luther nicht alles auf die Beine gestellt? Wenn irgendein Mensch fleißig war, dann war es Dr. Martin Luther. Er hatte so viel zu tun, dass er wahrscheinlich oft versucht war zu sagen, ach so, lieber Gott, du weißt, ich habe heute so viel zu tun, ich muss den letzten Teil der Übersetzungsarbeit noch bei Johannes Gutenberg abgeben, sonst werden die Druckverlagen nicht rechtzeitig da sein. Aber Martin Luther, von ihm kommt der Satz, und den merkt euch, heute habe ich besonders viel zu tun, darum werde ich heute eine Stunde länger beten. Wir würden ja das umgekehrt machen, ne? Heute habe ich viel zu tun. Darum werde ich eine Stunde länger beten. Er wusste nur zu genau, wenn ich nicht genug Zeit im Gebet verbringe, dann schaffe ich meine Arbeit nicht. Dann mache ich Dinge zwei und drei und fünfmal hintereinander und immer wieder falsch und sie sind immer noch nicht gut. Aber wenn ich bete, dann bin ich bei meinen Übersetzungsarbeiten erleuchteter. Ich schaffe dreimal so viel. Mehr, als wenn ich es aus meinem eigenen schlauen Vermögen als Professor alleine tun würde. Und welche gewaltige Übersetzung und starken Worte hat er uns bis heute gebracht, dieser Martin Luther. Liebe Freunde, wir sind als Deutsche im 21. Jahrhundert die Besten, wenn nicht sogar die Allerbesten im Organisieren von Konferenzen, Gottesdiensten und so weiter. Es ist einfach, 200 Menschen zu einem Gottesdienst zusammenzukriegen. Aber kriege du mal 200 Menschen zu einer Gebetsversammlung zusammen. Warum ist das bloß so schwierig? Und die Antwort ist, weil gerade das womöglich der Schlüssel wäre zu einer Erweckung. Und genau das will der Teufel verhindern. Vor Jahren gab es ein Buch mit dem Titel Erweckung ist möglich. Ich glaube, geistliche Erweckung ist auch in unserem deutschen Volk möglich. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Auch in Deutschland. Wenn wir vorankommen wollen, auch in unserem Deutschland, dann empfehle ich einmal, die gesamte Welt anzuschauen. Zu schauen und zu sehen, warum segnet Gott manche Länder, manche Bewegungen. Warum stagnieren manche Gemeinden? Warum kommen immer weniger Menschen? Warum erreichen wir die Menschen nicht? Wo wirkt, an welchen Orten wirkt Gott auf dieser Welt in besonderer Weise? Und welche Menschen erreichen diese Menschen mit dem Evangelium? Was tun diese Gemeinden, um Menschen für Jesus heute zu gewinnen? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Sind wir bereit, aus Liebe, aus großer Liebe zu den Verlorenen in unserem Land zu lernen von Gott? Lieber Zuhörer, das sind Fragen, die wir uns auch im Missionswerk Bruderhand stellen und die auch ihr euch sicherlich stellt. Lasst uns hören auf Gott und auf das, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Denn die Ernte ist reif. Aber nur wenige sind der Arbeiter. Amen.